SR Info. Bilanz am Abend.
Der Endspurt im Bundestagswahlkampf läuft. Wir schauen gleich ausführlich drauf. Außerdem geht es um die Folgen der US-Drohkulissen gegenüber Europa und um die kommunale Wärmeplanung im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Zweimal werden wir noch wach, ob heißer oder nicht, dann ist jedenfalls Wahltag. Und wir wollen jetzt schon mal vorausblicken auf den Wahlabend und zurück auf den Wahlkampf mit dem Politikwissenschaftler Professor Dirk Vandenboom. Herr Vandenboom, wenn man jetzt mal die Umfragen zugrunde legt, dann sieht es ja so aus, als würde Friedrich Merz eine nicht kleine Chance haben, dass er nach dem Wahlabend über eine mögliche Koalition verhandeln wird, die ihn zum Bundeskanzler wählen soll. Aber es ist noch nicht absehbar, ob die Union für diese Koalition einen oder zwei Partner brauchen wird. Wäre das ein fundamentaler Unterschied?
Das wäre ein Unterschied erst einmal in der Dauer der Koalitionsverhandlungen. Ich möchte prognostizieren, dass wenn Herr Merz etwa nur mit den Sozialdemokraten verhandeln könnte, dass man in wichtigen Punkten schneller Einigkeit erlangen wird, als wenn noch ein dritter Partner, übrigens egal welcher, dazu käme. Das ist einfach eine Frage dieser Machtbalance, die da austariert werden muss. Also wir würden erst einmal länger auf eine neue Regierung warten müssen.
Und wenn dann eine Regierung käme, wäre die, wie es hier jetzt oft nahegelegt wird, mit mehreren Parteien, die beteiligt sind, instabiler, weil wir jetzt die Erfahrung aus der Ampel haben?
Das hängt wirklich ganz stark von den Persönlichkeiten ab. Das haben wir auch bei der Ampel gemerkt, dass wenn da jemand querschiebt, das oft auch eine Frage einer persönlichen Eitelkeit mit damit eine Rolle spielt. Es hängt wirklich von den Partnern ab. Ich glaube, dass eine Dreierkoalition etwa mit den Grünen tatsächlich nochmal ganz grundlegende politische Risse aufzeichnen wird, die man kitten kann mit Formelkompromissen, aber die natürlich Konfliktpotenzial beinhalten.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das könnte sich alles hinziehen mit der Koalitionsbildung. Nun ist die Welt gerade in einer Lage, bei der manche von einem Epochenbruch sprechen, nämlich einer grundlegenden Änderung der Sicherheitsgarantien auch für Europa durch Donald Trump. Können wir es uns denn leisten, jetzt lange zu verhandeln?
Nein, aber das hat uns noch nie abgehalten, Herr Weizmann. Wir haben immer unsere Prozesse eingehalten, wir haben uns immer unsere Zeit gelassen und haben uns von äußeren Einflüssen selten drängen lassen. Das ist nun mal so bei der Koalitionsbildung in Deutschland, die schon sehr auf eine starke konsensuale Strategie ausgerichtet sind. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einen radikalen Kurswechsel in dieser Vorgehensweise sehen werden.
Mhm. Spannend wird es bei dieser Wahl ja auch rund um die 5-Prozent-Hürde. Da sind nämlich einige Parteien, die vermutlich auch am Wahlabend genauer und länger gucken müssen, ob sie nun drüber oder drunter liegen werden. Also ich denke an die FDP, an das BSW und ja, die Linke, die muss vielleicht gar nicht mehr so viel zittern. Die hat in den letzten Wochen ja einen erstaunlichen Wiederaufstieg hingelegt, während dass bei der Europawahl so erfolgreiche Bündnisse Sarah Wagenknecht jetzt zu kämpfen hat. Wie erklären Sie sich denn besonders diese Entwicklung bei diesen beiden Parteien?
Ja, die Linkspartei hat erst einmal, darf sie sich bei Herrn Merz bedanken. Allein in der Woche, als diese verhängnisvolle Abstimmung im Bundestag waren, hat sich der Ansturm an Mitgliedsanträgen bei der Linkspartei wahnsinnig abgezeichnet. Das heißt, das ist erst einmal sicher ein Merz-Effekt für die Leute, die es wirklich auch bei den Grünen jetzt da keinen großen Widerstand, gerade im Bereich der Migrationspolitik gesehen haben. Die haben keine großen internen Streitigkeiten mehr. Eine sehr, sehr aktive Spitzenkandidatin, die gut rüberkommt, gerade auch in den sozialen Medien. Die haben einen Lauf. Das läuft jetzt halt alles richtig. Und das Gegenteil gilt für das BSW. Im Grunde genommen kann man sagen, nimmt ihr jemand wie Herr Trump auch ein wenig die Themen weg. Die Sachen, mit denen sie auftrumpfen kann, das geht unter in diesem Diskurs. Am ehesten bleibt das noch bei der AfD hängen. Also das Genuine des BSW im sozialen Bereich wird von der Linkspartei jetzt hervorragend abgedeckt und auch lauter. Und das im eher konservativen, migrationskritischen Bereich von der AfD, da bleibt nicht mehr viel Raum.
Wenn wir zurückschauen auf den Wahlkampf, dann muss man ja feststellen, dass sich, abgesehen von der Linkspartei vielleicht, in den Umfragen zumindest keine wesentlichen Verschiebungen ergeben haben. Und das trotz ja zwischenzeitlich wirklich großer Aufregung, etwa um die Abstimmung im Bundestag, Sie haben es angesprochen, zum Thema Migration oder dann in Folge die Brandmauer zur AfD. Erstaunt Sie das, dass sich so wenig geändert hat in den Umfragen?
Nein, eigentlich nicht. Wir erkennen aus zahlreichen Befragungen, jetzt mal unabhängig von der Parteipräferenz, dass es eine erkennbare Zahl von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die Veränderungen in der Migrationspolitik erwarten, ohne dass sie jetzt vielleicht konkret wissen, welche Veränderungen das sein sollen. Aber es muss halt anders werden. Das Gefühl ist da und das wird natürlich von der CDU zurzeit aufgegriffen und dass man dann dort mit der AfD zusammen etwas hat abstimmen wollen, ist dann erstmal keine schlimme Sache für viele Menschen, weil die in der Sache eben eine Veränderung sehen wollen. Das müssen wir so anerkennen erst einmal. Und es hat dann dementsprechend auch so einen kleinen Effekt der Gegenmobilisierung gegeben. Also je größer die Demonstrationen wurden, desto mehr bunkerten sich auch diejenigen, die für eine harte Migrationspolitik eintreten, ein und haben gesagt, jetzt erst recht, und haben damit ihre sozusagen Truppen um sich geschart. Das hat einen Graben in die Gesellschaft gerissen, und den zu überwinden, da wird Herr Merz sicher eine große Aufgabe haben.
Was in diesem Wahlkampf auch auffällig war, war das wirklich große Interesse an den zahlreichen Kandidatendebatten, die es ja auch im Fernsehen gegeben hat. Erwarten Sie, dass sich das auch am Sonntag niederschlägt in einer besonders hohen Wahlbeteiligung?
Ich glaube, die Wahlbeteiligung wird sich nicht an den Debatten messen lassen. Ich habe mir einige davon angeschaut. Die waren ja nicht immer alle angenehm, sich anzuschauen. Und zwar, sage ich jetzt mal, parteiübergreifend. Das war ja zum Teil schon schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob das einen positiven oder einen negativen Effekt gehabt hat. Ich denke, dieses Gefühl, das auch Sie eben geäußert haben, diese neue Epoche, das Gefühl, dass sich Dinge jetzt grundlegend ändern, das wird eher dazu führen, dass die Leute sagen, jetzt muss ich auch meine Stimme abgeben.
Sagt der Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und Sie können Dirk Vandenboom am Sonntagabend wiederhören. Er ist nämlich als Experte zu Gast im SR-Info-Wahl-Spezial. Das gibt es zwischen 18 und 22 Uhr hier auf SR Kultur. Ja, und auf einen Aspekt, den wir gerade angesprochen haben, wollen wir noch etwas genauer schauen, nämlich auf die Frage, wie Koalitionsverhandlungen und die Weltlage, bei der ja vieles mit dem Namen Trump verbunden ist, gerade zusammenpassen und wie es eigentlich um die Handlungsfähigkeit Deutschlands steht. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Wenn es um Donald Trump geht, um das transatlantische Verhältnis, schrillen in Berlin drei Tage vor den Wahlen bei allen Akteuren die Alarmglocken.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass Donald Trump das Beistandsversprechen des NATO-Vertrages nicht mehr uneingeschränkt gelten lässt.
Artikel 5 des NATO-Vertrages, die Lebensversicherung für jedes NATO-Mitglied. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sieht sie in Frage gestellt. Europas Sicherheitsarchitektur inklusive.
Und was mir offen gestanden sehr viel Sorgen macht, ist das Verhalten der amerikanischen Regierung.
Robert Habeck, dem Vizekanzler, fällt zum jetzigen Agieren des US-Präsidenten Trump in Sachen Ukraine, der Verdrehung von Fakten, dem Drohen und dem Lügen, nur noch das ein.
Aber wir können doch nicht dazu gucken, wie die, das ist der Imperialismus, was die da machen. Das ist Verrat und Imperialismus.
Imperialismus. Die Rede ist vom einst engsten Verbündeten jenseits des Atlantiks. Nur der Kanzler, der es zuletzt im ARD-Hörfunk-Interview 24 Minuten erfolgreich vermied, den Namen Trump überhaupt auszusprechen, gewohnt diplomatisch.
Und das wird jetzt auch die große Herausforderung sein, wenn die USA ein komplizierterer Partner werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ein komplizierterer Partner? Am Montag reist der französische Präsident Macron zu Trump. Donnerstag der Brite Starmer. Und der deutsche Kanzler? Er wird demnächst erst einmal nur noch geschäftsführend im Kanzleramt sitzen. Hat Scholz erwogen, am Montag mit Macron gemeinsam nach Washington zu reisen?
Nein. Also es wurde natürlich mit dem französischen Präsidenten darüber gesprochen, dass der französische Präsident in die USA reist. Aber es war jetzt nicht so, dass der Bundeskanzler eine Mitreise erbeten hätte.
Sagt Regierungssprecher Hebestreit. Im Übrigen seien die Besuche Macrons und Starmers Antrittsbesuche, zu denen man eingeladen werde. Ob Scholz eine solche Einladung hat, vermochte der Regierungssprecher nicht zu sagen. Aber den Eindruck, dass Berlin die nächsten Monate wegen der Regierungsbildung in Sachen Trump und Europa nur noch begrenzt entscheidungs- und handlungsfähig sei, dementiert er pflichtschuldig.
Die Bundesregierung ist voll handlungsfähig und ist deswegen auch, wenn das nötig ist und gefragt ist, auch reisefähig.
Aber wohin geht die Reise mit diesem Donald Trump, der America First propagiert, zuletzt andeutete, mit Putin allein über die Ukraine verhandeln zu wollen? Habeck drückt deswegen aufs Tempo.
Und deswegen sollte Europa nicht sagen, na, was wird denn da wohl rauskommen und wie fies ist denn das, wir sind nicht dabei, das ist so unverschämt, sondern was machen wir jetzt selbst? Ehrlicherweise muss das in der nächsten Woche losgehen, egal wer welche mehr hat.
Die Sicherheitsexpertin Jana Pullierin jedenfalls hofft im ARD-Interview, dass die brisante außenpolitische Lage den Druck auf die neuen Koalitionäre erhöht, schnell regierungsfähig zu werden.
So wie ich das verstanden habe, hat zumindest Friedrich Merz signalisiert, dass er schon sich bewusst ist, dass wir ein hohes Tempo brauchen. Was ich positiv fand, ist, dass er schon im Vorfeld jetzt versucht hat, Beziehungen nach Frankreich zu knüpfen, Beziehungen nach Polen zu knüpfen, weil darum wird es ja gehen und dass wir jetzt nicht die nächsten Wochen und Monate innenpolitisch aufgefressen werden und uns im Klein-Klein ergehen.
Klein-Klein hilft nämlich wenig bei einem US-Präsidenten, dem es offenbar nie groß genug sein kann.
Georg Schwarte hat berichtet. Die Koalitionsbildung noch ein kleines bisschen verzögern könnte auch der Wahlkampf nach dem Wahlkampf, denn Ende nächster Woche wird dann ja auch in Hamburg gewählt, eine neue Bürgerschaft. Der Bundestagswahlkampf war dafür ja umso kürzer. Sicher einer der kürzesten in der Geschichte der Bundesrepublik und gerade deshalb so intensiv. Und trotz der angeblich um sich greifenden Politikverdrossenheit haben Millionen Zuschauer die zahlreichen TV-Duelle verfolgt und rüten bis zuletzt über ihre Wahlentscheidung. War dieser Wahlkampf am Ende besser als sein Ruf? Jim Bob Nikschas kommentiert.
Wahlkämpfe machen niemandem so wirklich Spaß. Im Gegenteil, sie sind für alle Beteiligten vor allem anstrengend. Für die Politikerinnen und Politiker, die ein mehr als straffes Programm zu absolvieren haben, zwischen Parteitagen, Wahlkampfauftritten und Fernsehinterviews. Aber auch für das Wahlvolk, das auf allen Kanälen mit politischen Versprechungen beschallt wird. Da hat auch dieser Winterwahlkampf keine Ausnahme gemacht. An dem lässt sich tatsächlich einiges kritisieren. Zum Beispiel, dass sich nach den Anschlägen von Magdeburg, Aschaffenburg und München vieles nur noch um das Thema Migration gedreht hat. Klimaschutz, bezahlbare Wohnungen oder Bildung spielten kaum eine Rolle. Trotzdem war dieser Wahlkampf weit besser als sein Ruf, denn es gab auch Lichtblicke. Zum Beispiel, wie der Leiter eines Pflegeheims in einem der zahlreichen TV-Formate AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel entlarvte. Wie der Fachkräftemangel in der Pflege zu lösen ist, wenn selbst geduldete Migranten, wie im AfD-Programm gefordert, abgeschoben werden, darauf fand Weidel keine Antwort und das vor einem Millionenpublikum. Überhaupt zeigten die guten Einschaltquoten und die folgenden Diskussionen in den sozialen Netzwerken, dass sich die Menschen durchaus für Politik interessieren und sogar neu begeistern lassen. Abzulesen am Beispiel der wieder auferstandenen Linkspartei. Ein Zeichen, dass in der deutschen Demokratie noch einiges in Bewegung ist und durchaus jede Stimme zählt. Das politische Spektrum in diesem Wahlkampf war ohnehin so breit aufgefächert wie lange nicht mehr. Von ganz links bis ganz rechts. Das mag vielen die Entscheidung nicht leichter machen, doch eventuell vor Augen führen, wofür das Wahl in Wahlkampf steht. Die Entscheidung über die Politik in diesem Land, die liegt beim Volk.
Die Meinung von Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Wie wir im Saarland künftig heizen sollen, das ist gleich noch eines unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Roswitha Böhm.
Trotz der Konjunkturkrise sind in Deutschland im vergangenen Jahr mehr Firmen gegründet als aufgegeben worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden fast 121.000 Betriebe gegründet. Geschlossen wurden rund 99.000 Firmen. In die Statistik fließen unter anderem GmbHs oder offene Handelsgesellschaften ein, wenn sie Beschäftigte haben. Kleinunternehmen werden hier nicht mitgezählt. Erfasst werden die Zahlen seit 22 Jahren. Bislang lag die Zahl der Gründungen stets über der Zahl der Firmenschließungen. Ein hoher Krankenstand sorgt im Saarland momentan für Probleme in den Kitas. Weil das Personal ausfällt, werden vermehrt die Öffnungszeiten verkürzt. Laut Bildungsministerium haben saarländische Kitas seit Jahresbeginn 367 Mal eingeschränkte Öffnungszeiten gemeldet. Der Verband evangelischer Kitas teilte dem SR mit, davon seien mehr als die Hälfte seiner 31 Einrichtungen im Saarland betroffen. Auch die katholische Kita GmbH meldet einen hohen Krankenstand. Am Nachmittag ist in Saarbrücken die neue Großinspektion der Polizei offiziell in den Betrieb gestartet. In dem Neubau in der Mainzer Straße werden die bisherigen Inspektionen in der Karcher Straße, am Ludwigsplatz und in Brebach zusammengefasst. Rund 300 Beschäftigte finden dort ihren neuen Arbeitsplatz. Laut Innenminister Joost beliefen sich die Kosten für den Neubau auf rund 45 Millionen Euro. Die Achtelfinalspiele der Fußball-Champions League stehen fest. Rekordmeister Bayern München trifft im deutschen Duell auf Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund spielt in der Runde der letzten 16 gegen den französischen Club OSC Lille. Die Hinspiele finden am 5. März statt.
Rund 1,5 Stunden lang hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestern Bürgerfragen gestellt, per Livestream in den sozialen Medien. Ziel war es, auch das Land auf die neue Ära im internationalen Machtgefüge einzustellen und schon mal zu erklären, welche Botschaft er an US-Präsident Trump richten wird, wenn er ihn am kommenden Montag in Washington besucht. Der Livestream war auch ein weiterer Baustein zur Untermauerung von Macrons Führungsanspruch in Europa, wenn es um die Zukunft der Ukraine und die europäische Sicherheit geht. Aus Paris, Caroline Düller.
Er wolle auch ein wenig Alarm schlagen, so drückt es Emmanuel Macron aus. Die Welt sei jetzt eine andere und darauf müsse man reagieren. Auch in Frankreich, so Macron.
Ich bin überzeugt, dass wir in eine neue Ära eintreten. Sie wird uns zwingen, Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet, wir müssen neue nationale Prioritäten setzen und auch haushaltspolitisch umdenken in dieser Welt, die jetzt beginnt. Im Klartext heißt das, mehr tun für die eigene und die kollektive Sicherheit in Europa und auch mehr Geld dafür ausgeben. Im Livestream stellte Macron etwa die Idee in den Raum, spezielle Sparanleihen zu schaffen, mit denen sich die Franzosen an höheren Verteidigungsausgaben beteiligen können. Außerdem ging er nochmal auf den Vorschlag ein, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Die würden nicht morgen losgeschickt und es gehe auch nicht um Kampftruppen, betonte der Präsident, sondern um Truppen, die, sobald es ein Friedensabkommen gibt, dazu beitragen, die Sicherheit der Ukraine zu garantieren. Es wären Kräfte, die Präsenz zeigen sollen. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Es geht darum, Solidarität zu zeigen und nicht uns in Gefahr zu bringen. Es ist noch zu früh, um hier Details zu nennen. Wir haben darüber viel mit den Briten und auch anderen Ländern gesprochen. Und anscheinend wird dieser Plan konkreter. Laut der britischen Zeitung The Guardian ist die Rede von weniger als 30.000 Soldatinnen und Soldaten, hauptsächlich von Luftwaffe und Marine. Diese könnten dann zum Beispiel den Handel über das Schwarze Meer absichern, berichtet die britische Zeitung. Am Montag reist Macron nach Washington, um dort US-Präsident Donald Trump zu treffen und mit ihm über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Frankreichs Präsident kündigte auch schon mal ziemlich vollmundig an, welche Botschaft er übermitteln will.
Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine.
Was ich ihm sagen will, ist im Grunde Folgendes. Du kannst gegenüber Präsident Putin keine Schwäche zeigen. Das bist nicht du, das ist nicht dein Markenkern und das liegt auch nicht in deinem Interesse. Wie willst du denn gegenüber China glaubwürdig auftreten, wenn du gegenüber Putin schwach bist? Tempo halten gegenüber Trump und Tempo machen in Europa. So könnte man Macrons Initiativen der letzten Woche wohl zusammenfassen. Macrons markiges Auftreten im Livestream ist auch ein Versuch, seinen innenpolitischen Bedeutungsverlust auszugleichen. Doch das könne auch nach hinten losgehen, warnt Politikwissenschaftler Benjamin Morel im Sender France Info.
Le risque ensuite, c'est en effet de galvauder une communication.
Das Risiko besteht darin, die eigene Kommunikation in einem kritischen Moment in Misskredit zu bringen. Wenn man Kommunikation nach innen und diplomatische Botschaften vermischt, dann läuft man Gefahr, dass die innenpolitischen Botschaften am Ende den diplomatischen Positionen schaden. Es ist also möglich, dass diese Art der Kommunikation nicht gerade hilft, wenn Macron demnächst in Washington ist. Frankreichs Präsident beansprucht eine klare Führungsrolle, wenn es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine zukünftige europäische Sicherheitsarchitektur geht. Doch Macrons Initiativen der vergangenen Woche haben auch gezeigt, wie weit die Haltungen der europäischen Partner in wichtigen Punkten auseinanderliegen. Fraglich also, ob Macrons markiges Auftreten Donald Trump beeindrucken wird.
Caroline Düller. Sie hat es eben gesagt, Frankreichs Präsident Macron spricht, wie der britische Premier Starmer, schon über mögliche europäische Truppen zur Friedenssicherung in der Ukraine. Deutlich zurückhaltender ist man diesbezüglich in Berlin. Mario Kubina.
Wir sind noch weit weg von einem Waffenstillstand. Das sagt Olaf Scholz heute früh im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Aus Sicht des Kanzlers ist es deshalb zu früh, über eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine zu spekulieren.
Man weiß überhaupt nicht, ob es internationale Truppen sein werden, UN-Truppen oder was auch immer dort eine Rolle spielen könnte und ob es überhaupt dahin kommt.
Für ihn sei wichtig, dass sich die Ukraine weiter auf Deutschland und Europa verlassen könne, so der SPD-Politiker. Stichwort Militärhilfen. Friedenstruppen für die Ukraine. Auch in den Augen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz stellt sich die Frage jetzt nicht.
Weil es viel zu früh ist, darüber nachzudenken. Es könnte sein, dass es eines Tages Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben muss. Aber das geht nicht, solange dort der Krieg herrscht.
Der CDU-Chef ist sich sicher, dass der Krieg in der Ukraine nicht mit deutschen Soldaten beendet werden könne, sondern nur mit einer verteidigungsfähigen ukrainischen Armee. Ganz ähnlich argumentiert Robert Habeck. Der Kanzlerkandidat der Grünen erinnert daran, dass die USA und Russland gerade über die Köpfe der Ukrainer hinweg verhandeln.
Ja, deswegen ist es ja völlig absurd zu sagen, was immer uns diese amerikanische Junta hinkippen, wir werden es absichern.
Habeck wirft Moskau und Washington vor, die Ukraine in imperialistischer Manier aufteilen zu wollen. Auch FDP-Chef Christian Lindner reagiert zurückhaltend, was die Frage nach einer konkreten Absicherung eines Waffenstillstands angeht.
Wir kennen ja gegenwärtig überhaupt gar nicht Bedingungen, unter denen überhaupt internationale Truppen in der Ukraine wären. Ich will der Frage nicht ausweichen, aber die Priorität muss ja erst einmal sein, dass die Europäische Union mitspricht.
Grundsätzlich sind aber auch die Liberalen dafür, die angegriffene Ukraine weiter zu unterstützen. Ein klares Nein zur Frage eines deutschen Beitrags bei einer etwaigen Friedenstruppe kommt von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel.
Wir werden dafür nicht zur Verfügung stehen, dass deutsche Soldaten in die Ukraine entsandt werden.
Weidel begrüßt die laufenden Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine, auch wenn die ukrainische Seite bisher nicht am Verhandlungstisch sitzt. BSW-Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht beantwortet die Frage danach, ob sich Deutschland an einer Friedenstruppe beteiligen sollte, so.
Nein, also deutsche Soldaten sollten nicht dahin geschickt werden, wo die Wehrmacht gewütet hat. Das würde Öl ins Feuer gießen.
Aus ihrer Sicht müsste ein Waffenstillstand in der Ukraine von neutralen Mächten abgesichert werden, wie es Wagenknecht formuliert. Als Beispiel nennt sie China, das enge Beziehungen zum Putin-Regime unterhält. Deutsche Soldaten in der Ukraine, da hätte auch der Spitzenkandidat der Linken, Jan van Aken, Bauchschmerzen, wie er sagt.
Ich finde weniger wichtig die deutschen Soldaten, viel wichtiger die chinesischen Soldaten. Denn wir müssen uns doch überlegen, wie können wir auch für die Ukraine eine materielle Sicherheit schaffen.
Noch ist ein Waffenstillstand in der Ukraine nicht absehbar. Aber die Debatte darüber, wie er einmal abgesichert werden könnte, sie hat den Wahlkampf erreicht.
Schauen wir in den Nahen Osten. Morgen will die Terrororganisation Hamas 6 weitere Geiseln aus ihrer Gewalt entlassen. Die israelische Regierung hat eine Liste mit den Namen der Menschen erhalten. Das hat das Büro von Ministerpräsident Netanyahu bestätigt. Im Gegenzug erwartet die Hamas, dass Israel etwa 600 palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen wird. Gestern hatte die Hamas 4 Leichen übergeben, unter ihnen die von 2 Kleinkindern. Aber anders als angekündigt, nicht die Leiche ihrer Mutter. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die Empörung und die Wut in Israel sind groß, nachdem inzwischen zweifelsfrei feststeht, die Leiche der Frau, die gestern von der Hamas an Israel übergeben wurde, ist nicht die Deutsch-Israelin Shiri Bibas, die Mutter der beiden getöteten Kinder. In Tel Aviv am sogenannten Geiselplatz zeigten sich viele schockiert und ratlos, wie Mark Schumann, der in der Stadt wohnt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Fehler war, den die Hamas gemacht hat. Es scheint, als wäre es Absicht gewesen oder sie haben die Leiche nicht. Oder ich frage mich, ob sie irgendwo noch am Leben ist und sie versucht haben zu behaupten, sie sei getötet worden. Hat sie gesehen, wie sie ihre Kinder getötet haben und können sie deshalb nicht freilassen? All diese Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf. Gleich am Morgen reagierte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu auf die überraschende Wendung, mit der in Israel keiner gerechnet hatte. Für ihn hat die Terrororganisation Hamas einmal mehr ihr wahres Gesicht gezeigt. Die Grausamkeit der Hamas-Monster kennt keine Grenzen. Sie entführten nicht nur den Vater Yarden Bibas, die Mutter Shiri und ihre beiden kleinen Babys auf unbeschreiblich zynische Weise. Sie gaben Shiri auch nicht zu ihren kleinen Kindern zurück und legten den Körper einer Frau aus Gaza in den Sarg. Die Hamas werde den vollen Preis für diesen grausamen und bösartigen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen zahlen, kündigte Netanyahu an. Wie dieser Preis aussehen könnte, ist derweil, einen Tag bevor voraussichtlich weitere 6 lebende Geiseln freikommen, völlig unklar. Die Vereinigung der Angehörigen der Geiselopfer rief die Regierung auf, mit, Zitat, Weisheit und Dringlichkeit zu handeln, um Shiri Bibas und die übrigen Geiseln zurückzuholen. Weniger zurückhaltend reagierte der frühere Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der aus Protest gegen die Vereinbarung zur Waffenruhe zurückgetreten war. Im Radiosender Kan mahnte der rechtsextreme Politiker ein hartes und kompromissloses Vorgehen gegen die Palästinenser im Gazastreifen an. Stoppt die humanitäre Hilfe, stoppt die Hilfstransporter, stellt den Strom und das Wasser ab in Gaza und beginnt einen Zermürbungskrieg. Meiner Meinung nach ist dies die einzige Möglichkeit, alle Geiseln zurückzuholen, von denen leider, wie wir alle wissen, nicht mehr alle am Leben sind. Empörung auch in den USA. Der Beauftragte von US-Präsident Trump für die Verhandlungen um eine weitere Waffenruhe, Adam Böhler, sprach ebenfalls von einem klaren Verstoß gegen die Vereinbarung. Die Hamas müsse jetzt umgehend alle Geiseln freilassen, sonst drohe ihnen, so wörtlich, sofort die totale Vernichtung. Inzwischen gibt es auch eine erste Reaktion der Hamas. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen namentlich nicht genannten Vertreter der Terrororganisation mit den Worten: Anscheinend seien die sterblichen Überreste der Geisel Shiri Bibas in den Trümmern mit denen einer anderen Person vermischt worden. Laut Hamas sollen Shiri Bibas und ihre Kinder im November 2023 bei einem israelischen Luftangriff getötet worden sein. Belege dafür gibt es nicht.
Julio Segador. Ein großer Teil des CO2-Ausstoßes entsteht in Deutschland durch das Heizen von Gebäuden. Das soll sich ändern, indem die Heizung klimaneutral werden soll. Damit man als Hausbesitzer weiß, was da am eigenen Wohnort überhaupt in Frage kommt, soll es eine kommunale Wärmeplanung geben. Die läuft im Saarland so langsam an. Die Stadt Homburg hat heute einen ersten Schritt gemacht. Stadt und Stadtwerke gehen diese Planung jetzt gemeinsam an. Darüber habe ich eben mit Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Peter, wie kompliziert ist so eine Wärmeplanung denn eigentlich für eine ganze Kommune?
Das ist schon ein ziemlich aufwendiger Prozess, denn im Prinzip müssen alle Gebäude erstmal erfasst werden, also die Bedarfe und auch welche Wärmeversorgung da aktuell vorliegt. In Homburg ist Gas im Moment die Hauptwärmeversorgungsquelle. Fernwärme gibt es auch, bisher jedoch nur im Zentrum und im Bereich der Uniklinik. Homburg stößt nach Angaben des Rathauses pro Jahr etwa 650.000 Tonnen CO2 aus. Knapp die Hälfte davon kommt aus dem Bereich Wärme. Es ist also der größte Batzen und zeigt, was für ein Potenzial da drin steckt in Sachen Klimaschutz. Denn bisher wird gerade mal 1% der Wärme in Homburg mit erneuerbaren Energien produziert. Und das ambitionierte Ziel der Stadt ist ja, bis 2045 klimaneutral zu werden, also ein weiter Weg.
Mhm. Beim Thema Wärmeplanung, da denken viele immer sofort an Fernwärme. Ist das tatsächlich die Hauptlösung, die kommen soll?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Fernwärme ist eine gute Lösung, aber grundsätzlich ziemlich teuer im Ausbau, rechnet sich oft nur in Ballungsgebieten, wo viele Gebäude auf kleinem Raum stehen. Es gibt grundsätzlich auch die Möglichkeit der Nahwärme, also Wärme, die mithilfe von Biomasse erzeugt wird, oder aber auch Abwärme, wenn man Industrien hat, Industrieunternehmen oder halt auch noch Geothermie funktioniert. Ganz grundsätzlich. Also das ist schon sehr komplex und da geht es auch sehr viel um Daten. Deshalb haben sich die Stadt und die Stadtwerke auch ein Beratungsunternehmen dazugenommen, das dann mithilfe von Algorithmen für die einzelnen Stadtteile berechnen wird, welche Lösung am besten passt zu den jeweiligen Bedingungen. Innerhalb von einem Jahr will Homburg jetzt dieses grundsätzliche Konzept fertig haben. Dann stimmt der Stadtrat darüber ab, welche Lösungen auch sinnvoll sind, natürlich auch aus finanzieller Sicht.
Also in Homburg geht es jetzt so richtig los mit dieser kommunalen Wärmeplanung. Wie sieht es denn woanders aus? Wie weit sind da die Planungen?
Das ist sehr unterschiedlich und niemand hat da aktuell einen genauen Stand, also weder das Energieministerium noch der Städte- und Gemeindetag. Manche Kommunen beginnen jetzt schon konkret wie Homburg. Einige schließen sich auch zusammen, Stichwort interkommunale Zusammenarbeit. Laut Gesetz, das muss man vielleicht noch sagen, ist klar, die Kommunen müssen mit über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026 einen Wärmeplan fertig haben. Im Saarland betrifft das nur den Regionalverband Saarbrücken. Alle anderen müssen dann bis spätestens 30. Juni 2028, also 2 Jahre später, fertig sein. Da ist also auch noch ein bisschen Zeit.
Hat denn in Zukunft jeder einen Anspruch auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung?
Nein, also das ist ein Trugschluss, den auch Stefan Spaniul, der Geschäftsführer vom Saarländischen Städte- und Gemeindetag, häufiger hört.
Bürgerinnen und Bürger sind vor Ort zu beteiligen und das ist auch sehr wichtig, denn die Erwartungshaltung ist oft, dass es einen Anspruch gäbe auf eine Anbindung an ein Fernwärmenetz oder an die Nahversorgung. Das ist nicht der Fall. Es geht nur um ein strategisches, planerisches Instrument. Es wird aufgeschrieben, was mögliche Optionen sind für die Wärmeversorgung. Aber der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin hat keinen Anspruch auf einen Anschluss an ein Fernwärmenetz. Oft wird das gar nicht realistisch, wirtschaftlich umsetzbar sein vor Ort.
Ja, und also jede Kommune wird individuell die verschiedenen Ortsteile bewerten. Da kann dann eben auch rauskommen, dass die Wärmepumpe zum Beispiel für gewisse Bereiche die effizienteste und beste Lösung ist, also individuell pro Haus. Es ist ein wirklich komplexes Thema, deshalb planen alle Kommunen ja auch Infoveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger.
Über die kommunale Wärmeplanung im Saarland, den ersten Schritt zum klimaneutralen Heizen, haben wir mit Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. In der Nacht ziehen Wolkenfelder durch. Die Temperatur liegt in den Morgenstunden bei 8 bis 4 Grad. Morgen am Samstag anfangs etwas Sonne. Am Mittag zieht es sich zu. Ab Nachmittag ist dann leichter Regen möglich. Das Ganze bei 12 bis 16 Grad. Am Sonntag gibt es zunächst viele Wolken. Im Verlauf wird es dann freundlicher. Es kommen einige Sonnenstunden zusammen. Ebenfalls 12 bis 16 Grad. Und der Wochenbeginn, der wird wieder eher wechselhaft bei 10 bis 14 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch heute als Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss.